einen schönen guten Morgen bei der ersten Lesung am Sonntag beim 20-jährigen Sprachsalz. Schön, dass so viele gekommen sind. Ist ja nicht so ganz üblich, um 12 oder 1 zu Lesungen zu gehen an dem Sonntag. Da ist man eher beim Mittagessen, aber Sie machen es besser. Sie wollen Literatur gutieren. Manuskriptlesungen sind nicht nur bei Sprachsalz etwas Seltenes. Schließlich ist es doch recht ungewöhnlich, dass AutorInnen noch während des Schreibprozesses den Vorhang lüften und die LeserInnen an der Entstehung des neuen Romans teilhaben lassen. Ich finde, das ist nicht nur ein mutiger, sondern auch ein großzügiger Schritt. Und auch ich bin sehr neugierig auf den neuen Roman von unserem Autor Boris Kerensky, denn ich kenne ihn auch noch nicht. Jetzt, bevor du zu lesen beginnst und bevor ich dich begrüße, herzlich willkommen, Boris.
Danke, liebe Ulrike.
Wir kennen
liebe Besucherinnen aus Hall, danke, dass Sie da sind.
Habe ich noch ein paar Fragen an dich?
Gerne.
Ich habe dich ja auch im Programmheft schon beschrieben, was du alles machst. Also du bist unglaublich vielseitig. Du bist einmal bildender Künstler, du bist Herausgeber von wirklich wunderbaren Anthologien, einmal Tanger-Telegramm und einmal Kaltland Beat. Und du schreibst Essays und du bist natürlich auch Schriftsteller. Jetzt ist es so, die Collage ist eigentlich so im Großen und Ganzen dein Ding. Sprich, du hast Material, nimmst dieses Material und erschaffst aus diesem Material etwas völlig Neues. Als bildender Künstler kann man das, ich glaube, du hast hier sowas da, genau.
Ich habe einen Katalog dabei, den zeige ich einfach hoch. Leider hat der Buchhändler nur wenig Exemplare dabei gehabt und die sind tatsächlich wohl verkauft, deshalb, dass sie einfach so eine gewisse Vorstellung haben.
Und du hast auch viele Cut-Ups geschrieben. Da muss man vielleicht ganz kurz erklären, was ein Cut-Up ist. Man nimmt vorhandene Texte, schneidet die durch. Das ist auch eine Technik, die in der Beat Generation vor allem von Burroughs angewandt wurde. Schneidet diese vorhandenen Texte durch, setzt sie neu zusammen und entwickelt so auch einen ganz neuen Sinn, ja? Und neue Zusammenhänge. Bei deinem Romanprojekt, wie gehst du da vor? Collagierst du da auch viel? Cut-upst du?
Ich würde gerne die Frage, glaube ich, so beantworten. Es ist vielleicht, was ich mache. Es ist umfassend, es ist vielseitig. Vielleicht ist es auch irgendwo dumm, weil ich mich auf eine Sache konzentrieren müsste und die vielleicht fokussieren. Also ich kann ja nicht dauernd nur schreiben, sondern dann muss ich wieder ein bisschen kleben. Dann habe ich Arbeit an dem Katalog. Ich leite auch einen Kunstverein in der Nähe von Stuttgart. Dann ist man wieder für die Künstler zuständig. Für mich gehen die Sachen alle so einher, heißt aber auch so viel wie andere Arbeiten bleiben in dieser Zeit dann mal liegen. Die Collage ist eigentlich so mein Thema. Ich komme selber von der Kunst, habe Kunst studiert und ich liebe das Material zu sammeln und das einfach aufzukleben und einen neuen Sinn zu geben. Und da, egal wo ich jetzt einfach mich befinde, sammle ich diese Momente. Ich habe einfach jetzt gedacht, so, es würde passen, wenn ich diese Seite so aufschlage. Das sind nämlich Bilder, die ich vor ein paar Jahren in Bad Gastein, als ich in Miramonte im Hotel war, einfach da bei der Tourismusinfo eingesammelt habe und die da noch verklebt habe. Das ist ein Hotel, das mir die Ulrike Wörner empfohlen hat. Auf der anderen Seite habe ich so Bilder zusammengesetzt, die ich mal bei irgendeinem Traugottesdienst irgendwo in Jülich eingesammelt habe, als der Pfarrer so Bilder rumgegeben hat. Die sollte man sich anschauen bei seiner Ansprache. Keiner hat es, glaube ich, verstanden und die sind dann einfach auf dem Boden gelegen. Und als alle dann schon rausgegangen sind, dem Brautpaar hinterher, sammle ich das dann ein und verklebe dann diese Sachen. Und ein bisschen geht mir so beim Schreiben auch. Also ich muss nicht jeden Tag schreiben, ich habe ja auch gar nicht dann die Zeit. Immer wieder fallen mir Dinge auf und die notiere ich mir dann und die setze ich dann einfach so rein. Viele Dinge sind auch Anspielungen, die sind in dem Sinn Motivation. Das sind Anspielungen, die müssen Sie gar nicht erkennen. Das sind vielleicht auch Dinge, wo ich dann für mich selber in mich reinschmunzel, wie ich das da so verwurstel. Und vielleicht hat es manchmal auch einfach nur einen Adressaten, vielleicht auch nur zwei oder drei, die dann diese Stelle erkennen und dann mit mir drüber schmunzeln. Es ist also wie so ein Insiderkreis. Für den Leser als solcher ist es eigentlich erstmal dann auch nur ein Text. Habe ich die Frage damit beantwortet?
Auf jeden Fall. Also ich mache noch ein bisschen weiter mit der Collage, weil ich habe mir überlegt, dass Anthologien, und du machst wirklich extrem schöne Anthologien, ich muss noch mal Werbung machen, das Tanger-Telegramm liegt leider nicht mehr auf dem Büchertisch, aber ich weiß, dass man es bestellen kann. Es ist ein Bildband, eine Anthologie-Textsammlung, die auch Roger Willemsen damals in der Erstauflage wirklich angepriesen hat. Also diese Anthologien, auch Kaltland bietet, sind ja auch Collagen für mich irgendwie, weil du nimmst ja auch vorhandene Texte und wählst aus, welche Texte dann in so eine Anthologie kommen. Und ich weiß auch, weil wir ja bei Tanger auch, wir kennen uns schon sehr lange, und Kaltland bietet, du setzt die dann ja auch zusammen. Du bestimmst ja die Reihenfolge und das ist ja auch die große Herausforderung an einen Herausgeber, also auch eine große Collage praktisch. Dann beschäftigst du dich ja eigentlich mit allen oder mit deinen Anthologien, vor allem auch mit der Beat Generation, mit dem Phänomen des Social Beat, mit Slam Poetry, mit aller Art der Subkulturschreibe. Inwiefern prägt das alles auch dein eigenes Schreiben, gerade so diese Beat-Einflüsse?
Also wir haben ja ganz viel gerade gehört von der Ulrike, das kann ich alles machen, weil ich wenig Interessen sonst habe. Also ich gehe nicht Skifahren, das Meer kann ich auch nicht so leiden zum Reingehen und ich interessiere mich nicht für Mode und mein Verein sind die Stuttgarter Kickers und die sind schlecht. Das heißt, wenn ich nach einem Jahr in die Tabelle schaue, dann bleiben sie weiterhin schlecht. Das heißt, ich habe da viel Zeit auch mit dem Rumbasteln, sage ich einfach mal. Und für mich ist das alles ja immer irgendwo eine Auswahl. Jetzt habe ich heute Morgen dem Gallus mein letztes Exemplar von Tanger Telegramm verkauft, das ich dabei habe. Es ist ja ein Telefonbuch. Aber was ist ein Telegramm? Es ist die kurze Mitteilung von einem Ort. Und rausgekommen ist diese riesige Textsammlung. Ja klar, es ist in dem Sinne ein Zusammensetzen, es ist ein Auswählen. Wenn ich mich für was entscheide, heißt das auf der anderen Seite, etwas anderes muss vielleicht draußen bleiben. Vielleicht ist das ein Moment, wo man würde das später gerne revidieren, das kann schon sein, aber man hat manchmal die Gelegenheit, Sachen auch nachzuarbeiten. Ich schätze das auch, dass ich lange an Sachen dranbleiben kann. Den Text, den ich Ihnen heute präsentiere, der ist jetzt 6 Jahre alt. Also es ist jetzt nicht der aktuellste Blick in meine Werkstatt sozusagen. Der Text war eigentlich vor 4 Jahren schon fertig. Dann kam die Pandemie und der Verleger, der das wollte, den Kurzroman aus Wien, der hat dann diese Sache dann in irgendeiner Weise vertändelt, sage ich einfach mal freundlich. Also er wollte es dann nicht mehr und weil man ja auch nicht wusste, wie es weitergeht. Das hat dann einfach dazu geführt, dass ich den Text erstmal habe liegen lassen. Ich hatte ja genug anderes zu tun. Und als ich dann erfahren habe, dass ich zu Sprachsalz kommen darf, das dürfte vermutlich vor einem Jahr gewesen sein, habe ich einfach gedacht, ja, was lese ich denn? Ja, ich habe diese Erzählungen, aus denen ich gelesen habe. Dann habe ich gedacht, ich würde einfach gerne was Neues auch Ihnen präsentieren. Ist ja auch ein Testlauf. Wenn Sie dann alle hier gehen, denke ich, vielleicht war es gut, dass der Verleger es nicht genommen hat. Das kann auch sein. Und dann habe ich angefangen, das einfach nochmal zu überarbeiten. Und eine Woche, bevor ich dann meine Koffer für hergepackt habe, ist der Text dann auch fertig geworden. Und ich habe dann vor 2 Tagen der Ulrike Wörner dann halt einfach die Fassung geschickt. Kann man jetzt natürlich nicht erwarten, dass sie die 22 Seiten mal kurz durchliest, ja. Deshalb auch für Sie eine Überraschung, ja.
Ja, und da freue ich mich drauf und ich glaube, jetzt verlasse ich auch ganz schnell die Bühne, weil wir ja dich hören wollen. Viel Freude beim Zuhören.
Wenn noch Fragen sind, nachher gerne, ja, gerne. Ich habe ja gerade schon ein bisschen was zur Genese von dem Text erzählt. Er heißt Zyklonkammer und ich möchte gar nicht so viel im Vorfeld dazu sagen, denn ich beginne einfach mit den ersten Kapiteln. Da werden wir den Protagonisten kennenlernen. Sie müssen ihn nicht sympathisch finden. Er ist ein bisschen verschroben. Man könnte auch sagen, er ist ein bisschen eine Kackbratze. Also ist halt so, ja. Gibt ja auch solche Menschen, ja. Wir lernen ihn kennen als Karutke. Und er hat eine Frau, 2 Kinder, wie die Kinder heißen, wissen wir nicht. Und aktuell ist er in einer Galerie. Aderbei oder nach Ed Keenholz, The Art Show. Now the drugs don't work, summt Karutke, während er mit vermeintlichem Kennerblick eine monumentale Collage in der Galerie Stieglitz ergründet. Partielle Schnipsel gewahrt er durchaus. Aber mit Abstand vermengen sich singuläre Motive, konfuse Welten spannen sich auf und entziehen sich dem visuell kommod Fassbaren. Pappschildchen neben den Werken bieten kaum Impetus für Interpretationsansätze, benennen sachlich reduziert Titel, Technik, Taxe. Bei Ohne Titel 66 vermitteln pastose Farben, auf Mautquittungen verschmiert, einen psychedelischen Aspekt. Im Kontrast dazu stehen die aufgesetzten Worte Transmutation der Ströme, aus Graukarton geschnitten, erinnern die Buchstaben in der Anordnung an eine Sehprobentafel beim Augenarzt. Rostiger Stacheldraht umspannt den Keilrahmen und erweitert die Assemblage um lineare Momente. Ein fünfstelliges Investment. Servile Hostessen reichen das Artes-Bulletin mit dem Meister in monochromer Schwarz-Weiß-Anmutung als Coverheld. Ein Teaser zur Stimulierung des Haben-Wollen-Effekts für Konsumenten, die mancherlei besitzen und nun Ausschau halten nach Extravaganzen. Großspurig lassen sie Konsultanten rote Etiketten anbringen. Hauptsache alle kriegen mit. Das gehört jetzt mir. Die zeitgenössischen Tendenzen der Klebe- und Bastelkunst erschließen sich Karutke auch nicht durch Exemplifikationen von Konrad Stieglitz, den er heimlich lauscht. Ratlos verlässt er den fremdartigen Kosmos und greift sich im Entree einen Champagnerkelch, an dem er sich pseudokool festhält. Um seine Unsicherheit zu kaschieren, imitiert er die dunkel gekleidete Entourage. Trotz Mimikry wird er geflissentlich ignoriert. Er fühlt sich wie ein Hochstapler, dem man auf die Schliche gekommen und in dessen peinliche Enttarnung anhängig ist. Karutke ist kein Streber, der das Feuilleton einer überregionalen Zeitung liest oder sich für bildungsbürgerliche Formate begeistert. Er ist hier, weil seine Agentur die PR verantwortet und die Canapés deliziös sein sollen. Obendrein liegt die Galerie für ihn als Vorstadtpendler verkehrstechnisch geschickt auf seinem Nachhauseweg. Wobei vor der Stadt ein Euphemismus ist, der sich im Büro urbaner anhört. Die Wirklichkeit sieht bescheidener aus. Mit der S-Bahn gondelt er zeitfressend zur Endhaltestelle, wo er sich von Rachel abholen lässt, die das Auto im Alltag benötigt, um Kind 1 und Kind 2 zu taxieren. Den Ausschlag für die Vernissage darf man getrost in der Person seines Chefs, einem Etatdirektor, wähnen, bei dem sich Karutke einzuschleimen versucht. Dieser gehört zum Inner Circle der Galerie. 1:0 für ihn. Zweitplatzierungen setzen sich fort im Lebensquartett, das Karutke in Gedanken zockt. Dabei macht er keinen Stich und verliert im Vergleich Karte für Karte. Der Vorgesetzte ist solventer, beliebter, smarter, Bums die repräsentativere Frau und so weiter. Karutke beendet das masochistische Spiel, weil es ihn nicht im Ansehen weiterbringt, seinen scheidenden Chef als Mentor für sich zu gewinnen. Mindset ist alles, mahnt er sich und setzt seine Hoffnung auf die Personalabteilung. Haben die mich in der Nachfolgedebatte auf dem Radar? Rachel ist weniger beförderungsoptimistisch. Als er den Stieglitz-Termin in den Familienkalender eintrug, nörgelte sie. Statt mit Posches herumzuhängen, könntest du besser mal im Haushalt mit anpacken. Networking dient aber nicht zwangsläufig dem Arrivieren, sondern schlimmstenfalls der Behauptung des Status quo. Inzwischen muss Karutke das ohnehin vollgestellte Büro mit Adrina, der neuen Vorstandsassistentin, teilen. Sie nervt ihn zwar mit Geschichten über ihre kapriziöse Clique, doch in der Belegungshierarchie darunter tummeln sich im Großraumbüro Praktikanten und das Fußvolk. Geht gar nicht. Die Agentur kümmert sich ums Brandname-Placement, gestaltet Printerzeugnisse, entwickelt Werbestrategien, den üblichen Mist. Allerdings ist Karutke kein Kreativer, sondern Verwaltungsangestellter. Zuständig für operative Planung und Projektsteuerung. Er verteidigt das Budget vor dem Creative Director, dessen verschwendungssüchtigen Eskapaden und organisiert Meetings mit den Produktmanagern der Kunden, auf denen er vom Konzeptioner als Handlanger des Controllers verarscht wird. Wenn er bei einer Party mit dem Verweis auf die namhafte Agentur vorgestellt wird, sind sogar hinreisende Frauen und coole Typen angetan und ganz Ohr. Nach 10 Minuten, in denen es nicht um witzige Treatments oder Bikini-Model-Castings geht, sondern um Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und erweiterte Branchenfelder des Kreativbusiness, ist er der Kumpel eines Schwätzers, der ihn mit lauen Witzen und Börsentipps versorgt. Dabei bespart Karutke als Sicherheitsjunkie nur Lebensversicherungen, bedient mit seinem Einkommen das Hausdarlehen sowie Konsumkredite. Beispielsweise Rachels elektrisch verstellbare Sofalandschaft aus Alcantara. Ideal für Katzen, obwohl sie kein Haustier haben. So der Interieurberater, weil Stubentiger mit ihren Krallen bei Kratzattacken keine Fäden aus dem Kunstleder ziehen können. Kuscheln und Fernsehen mit den Kindern, bemerkt die Gattin versonnen beim Probelegen. Für die Förderung der Mutter-Kind-Bindung überweist Karutke monatlich 249 Euro plus eine exorbitante Schlussrate. Noch 35 Abbuchungen und er besitzt die Immobilie, die wegen des rasanten Wertverlusts von Möbeln nur noch Entsorgungskosten verursachen wird. Aufgezehrt wird die geschenkte Mehrwertsteuer, ein Köder des Einrichtungshauses in der Altstadt, durch die Bonitätsprüfungspauschale, Kreditausfallversicherung, gebührenpflichtige Lieferung und Aufstellung. Ein Scheckbetrug, den Karutke in schwachen Momenten im limbischen System perzipiert, der aber nicht die Oberhand gewinnt. Mindset ist eben alles. Milieu. Wie ein apathisches Zootier lehnt Karutke an der Innenscheibe der S-Bahn. Während der Fahrt durch die Außendistrikte ziehen Buden mit Eternitplatten an ihm vorbei, muffige Reihenhaussiedlungen, triste Blöcke des sozialen Wohnungsbaus, woran die Farbverputzkonzepte für Karutke nichts ändern. Fickzellen vom Menschenmüll mit Fernwärme und Streamingdiensten. Gewerbeareale und Industriebrachen säumen die Strecke. Irgendwann überblickt er landwirtschaftliche Nutzflächen und es erscheint die Endstation. Letzte Reisende, die Handouts mit Fusions- und Übernahmeutopien in rinsledernen Mappen versenken, stürmen aus der Bahn und eilen Richtung Ausgang. Pfeifend schlendert ihn vom Brellbock der Bedienstete des Nahverkehrsverbunds entgegen, um das Gefährt vom anderen Führerstand retour in die Stadt zu steuern. JWD gibt es schlierige Regenschutzdächer, Unmengen an Kippen, Spuckeflecken und plakatierte Ticketautomaten. Darauf wirbt aktuell eine Gouvernante mit Reitgerte zwischen den Zähnen für ein Erotikparadies. Beschränkt auf Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten über dem Verfallsdatum öffnet der Kiosk erst spät am Tag und wird von Sergio, einem hageren Rumänen mit Oberlippenbart, unterhalten. Anstatt einer korrekten geschlossenen Tafel platziert er für die Lerchen unter den Pendlern über der Theke eine gelbstichige Postkarte mit Auszügen eines Kurt-Tucholsky-Gedichts. Verkappter Intellektueller! Karutke schüttelt sich wie ein nasser Hund, als er den personifizierten Weltschmerz mit seinen Kunden, diskutierende Trunkenbolde mit Büchern und vollgekritzelten Glatten, passiert. Vor der Endstation befindet sich ein abgemähtes Maisfeld, das Arbeiter des kommunalen Bauhofs mit Schottersteinen zum Park-and-Ride-Platz umfunktionierten. Dort verharren mit eingeschaltetem Motor, wegen Heizung oder Klimaanlage, die Angehörigen der Mobilen und Tüchtigen. Karutke fletzt sich auf den krümeligen Beifahrersitz und haucht Küsse an die Wangen von Rachel. Diese überbrückt die Fahrzeit mit einem Hörbuch. Notgedrungen lauscht er der sonoren Erzählerstimme, die eine unverständliche Strapaze über blaue und grüne Barberjacken ausbreitet. Erst 20 Minuten später geht es für ihn mental aufwärts. Als er in der Dämmerung das Neubaugebiet Hintere Liegenschaft erkennt. Verschachtelte Quader, aufgesetzte Balkone, weiße Häuser mit grauen Ziegeln und Solarpanels auf Pultdächern, komplettiert mit SUVs, Mountainbikes und Trampolinanlagen verkreischende ADHS-Plagen im Steingarten. Die alternative Studienrätin bestätigt Klischees, weil sie einen wilden Garten mit Tümpel angelegt hat, der Brutstätte von Stechmücken, was Fliegengitter-Einsätze im Viertel bedingt. In der Fresskette stört Karotke noch mehr das tirelierende Federvieh, weil es sein Idyll mit Kotbatzen verunstaltet. Den Versuch, die Vögel mit vergiftetem Bio-Amaranth ins Nirvana zu befördern, bezahlte ein Eichhörnchen mit dem Leben. Es fand mit schaumigem Ausfluss aus Maul und Anus in den Magnolien den Tod. Kind 1 stolperte über den Kadaver, schluchzte die ganze Nacht im Ehebett, sodass Karotke sich gerädert in die Agentur schleppte und die Versuchsreihe abbrach. Die Enklave schart die Melkkühe der Nation, wie sich die Einwohner selbst bemitleiden. Sie mokieren sich über geringe Pendlerpauschalen im Jahreslohnsteuerausgleich und über Gewerkschaften, die den Wirtschaftsstandort durch steigende Lohnstückkosten gefährden. Beim Importbier am Gartenzaun, dem informellen Stammtisch, werden die kalte Progression und der Linksrutsch der Volksparteien beklagt, ebenso die Umverteilungsorgien des Sozialstaates angeprangert, der das Fordern außer Acht lasse. Ingenieure, Beamte, mittlere Management-Ebene und einen simplen Autoverkäufer mit Fleißkärtchen-Boni findet man in der hinteren Liegenschaft. Allerdings gehen die Gehälter nicht durch die Decke, sonst säße man in den Villenbezirken der Halbhöhenlagen. Zufriedengestellt werden die finanziell Abhängigen mit übersichtlichen Karriereschritten, Pseudotiteln in angehängten E-Mail-Visitenkarten, geldwerten Vorteilen, Miles and More Meilen zum Verballern. 7a am Erschließungsrand der Lagerburg gegen Lärm, Dreck und Gesocks gehören der Familie. Clever investiert, findet Karutke, auch wenn er den spöttelnden Art Directors nie widerspricht, die ihn in der Kantine mit Claims über seine Ödländereien necken. Er teilt nicht den gängigen Wunsch der Kreativen nach einem Penthouse im Portfolio. Grandiose Blicke über die Stadt im Kessel kompensieren nicht den Ärger mit Querulanten und Erdgeschossspießern in der Eigentümerversammlung, deren Beschlüsse er mitzutragen hätte. Ein Penthouse ist fast so schlimm wie ein Loft in einer Fabrikhalle, echauffiert sich Karutke, wo man einen E-Scooter benötigt, um zur Wohnungstür zu gelangen. Heizen ohne Limit, ständig anteilige Kosten für Beschädigungen und Schmierereien durch Assis und linke Spinner. Parkplatznot, Fastfood-Reste auf dem Trottoir, zerdepperte Alkopops, Hundekacke, benutzte Kondome und Pisse. Im Leben nicht geschenkt. Achievements fürs Klassentreffen. Gary, ein konzeptioneller Freigeist mit gegeltem Haargamm und Bikerjacke aus der Startup-Bohème, verachtet Karutke. Wenn die selbsternannte Cashcow die schüchternen Trainees eskortiert, nicht altruistisch, sondern um Frischfleisch klarzumachen, verspottet er die Administration als Quotenabteilung für Behinderte. Speziell für Karutke entwirft er Bonbons, über die die Absolventen der Gestaltungshochschulen gehorsam lachen und ihre erste und wichtigste Lektion verbuchen. Freundschaftlicher Umgang mit dem Schwachmatikus bedeutet Punkteverlust auf der Karriereleiter. Für Karutke ist Gary ein Grünschnabel, der weder Frau und Kinder unterhält, noch einen sozialen Status in der hinteren Liegenschaft behauptet. Dafür trägt der Irokesengockel als Attribut des Erfolgs eine goldene Geophysic Universal Time, mit der sich die Uhr in 24 Zeitzonen ablesen lässt. Das Praktikum im Abschlusssemester der Verwaltungsakademie führte Karutke damals nach Stuttgart. Nachdem ihn die Weißenhof-Siedlung enthusiasmiert hatte, fühlte er sich als Bauhäusler. Rachel konnte für ihren Nestbau mit Kuben, den Klötzchen und Schachteln nichts anfangen und ließ deshalb solch vergleichbare Versionen in der Fertighaus-Mustersiedlung unbesucht. Mit Klinker Satteldach und malachitgrünen Ziegeln gestaltet sich der Kompromiss. Im Erdgeschoss eine Wohneinheit von 135 Quadratmetern, darüber eine exakte Fläche, die wegen Dachschrägen nur minder nutzbar ist. Beide Ebenen sind durch ein Treppenhaus verbunden, respektive getrennt, sodass sich das Heim gemeinschaftlich ebenso separat bewohnen lässt. Zum Beispiel bei einer künftigen Vermietung oder wenn das Paar in weiter Zukunft Pflege durch Hilfskräfte aus untergegangenen Sowjetstaaten bedarf. Angesichts des Fördersatzes und den realen Studienkosten sieht Karutke die Kinder während ihrer Ausbildung hier ebenso prima versorgt. In der Planungsphase ließ sich Rachel vom Berater einwickeln und oktroyierte Karutke ihre geweckten Wünsche auf. Mit der Konsequenz, dass die angepeilte Schallmauer von einer Dreiviertelmillion Knallen durchbrach. Unfassbar teuer war unter anderem die Küche aus Edelstahl, Marmorplatten und Tropenholzfurnier, von der die neu bekehrte Thermomix-Jüngerin kaum Gebrauch macht. Terrassen sind in Ost-, Süd- und Westausrichtung angelegt, damit man die Hauptmahlzeiten besonnt einnehmen kann. Folgerichtig ist die Nordseite fensterlos und mit lasierten Massivholzeinbauschränken versehen. Es gibt eine Fuhrparkgarage, über deren Bedarf Karutke sich ausschweigt. Weil die Kinder sie beim Warten stressen, bis der unterdimensionierte Antrieb das Tor öffnet, parkt Rachel bevorzugt auf der Straße. Viel Platz für Säcke mit Recyclingmüll, die an der Garageninnenwand lehnen. Daneben lagern Werkzeugkisten, Altkleider für die ukrainische Flüchtlingsspende und Kartons mit selbstgebranntem Kartoffelschnaps. Ostermitbringsel der buckligen Verwandtschaft. Karutke stieß als genötigter Quartiermeister mit der Bagage so lange an, bis er in die Magnolien kippte und dort seinen Rausch ausschlief. Künftig betreibe ich den Rasenmäher mit dem Fusel oder tausche ihn nach einer Superinflation beim Bauern vom Brot und Käse ein, flaxt er, wenn er einen Tee hat. Nicht komisch, denn in seinem Edelmetalldepot liegen nur Schmuckstücke aus Sterling-Silber, die er Rachel zu Hochzeitstagen schenkte. Diversifiziert mit Sulfid angelaufenen Schätzen und 9 Pullen Kartoffelschnaps ist er für eine Wirtschaftskrise mangelhaft bis ungenügend vorbereitet. Ein selbstverschuldeter Scheckbetrug, den Karutke in schwachen Momenten im limbischen System perzipiert. Notgedrungen hofft er auf stagnierende, besser fallende Preise. Periodische Anpassungen von Rachels Haushaltsgeld erledigen sich in der Deflation ebenfalls. Zumal Karutke invasive Pläne in den Geldspeicher hegt. Mit den Fingern zeichnet er eine imaginäre Silhouette und murmelt: AMG, C63, brillantblau, V8-Motor, zweifarbiges Nappa-Leder. Konkreter sind die Fahrzeugmanifestationen dahingehend, dass er in der S-Bahn einschlägige Zeitschriften auswertet und Mittagspausen in der Kantine zum Fachsimpeln nutzt. Sein neuer Chef bedauert nicht helfen zu können, denn er sei lediglich im klassischen Sportwagensegment firm, empfehle aber guten Gewissens, was er diese Saison fahre: Jaguar. Karutke grummelt mit zusammengepressten Lippen, während sich sein Inkarnat einfärbt. Autoscout 24, die Weite deines Kragens ist. Radebrecht Adrina, viel zu lernen du noch hast, die Furcht vor Verlust ein Pfad zur dunklen Seite ist. Sie streckt ihm die grünliche Zunge vom Yoda-Extrakt entgegen, einem Spinat-Smoothie mit Molkeprotein, den sie mit kompostierbarem Strohhalm nuckelt. Temporär die Agenturverpflegung des Caterers mit dem eigenwilligen Namen Fruchtrausch, nachdem der sensitive Kantinenkoch auf eine legitime Beschwerde vom Streikrecht Gebrauch macht. Bin ich ein Kaschube, der um getunte Schüsseln auf dem Arabermarkt feilscht? Genervt von der rassistischen Tirade verdreht Adrina die Augen. Karutke eilt aus Sorge vor einer Negativaufladung des Universums in die Waschräume. Präventiv spricht er die Deklaration eines Gurus und legt dabei die Hand aufs Herz. Ich beobachte meine Gedanken und lasse nur Positives zu. Ich konzentriere mich auf Chancen, nicht auf Hindernisse. Ich werde wachsen und reich sein. Er berührt seinen Kopf. Ich denke wie ein Millionär. Im Anschluss drückt er mit getanktem King-Bewusstsein den Sendeknopf vom Faxgerät. Ein unterschriebener Leasingvertrag läuft durch. Karutke Chance auf standesgemäße Fortbewegung. Rachel aus dem Alten Testament war die Lieblingsfrau von Jakob, die Mutter von Josef und Benjamin, zwei spätere Stammväter der 12 Stämme Israels. Bar jeden Schlags beim weiblichen Geschlecht klammern sich Karutke an die Namensträgerin aus dem 21. Jahrhundert. Was stimmt nicht mit mir? Fragt sich Karutke, denn optisch gleicht er der Armada fader Durchschnittstypen, für die trotz Compliance hin und wieder im Büro eine die Beine breit macht. Im gedämmten Deckenfluderlicht zieht er nach dem Morgenschiss seine Blauze ein, spannt verkümmerte Muskelstränge und post vor dem Spiegel. Check this out. Ich habe ja gesagt, er ist seltsam, ja. Ja. Karutke verfügt weder über das Portemonnaie des Sugar Daddies noch über eine Aura, deren Antlitz Schein das Antlitz überstrahlt. Jedoch legt er eine Eigenschaft in die Waagschale, die Rachel überaus schätzt. Karutke gibt den Versorger. Durch eine vorteilhafte Steuerklasse und staatliche Transferleistungen für die Kinder verfügt die Familie über darstellbare Nettoeinkünfte. Nur der ausgeschöpfte Dispo sieht das irgendwie anders. Abonnierte Dissonanzen zwischen den Eheleuten sind die Folge. Karutke ist in der Lage zu umreißen, dass die ständigen Konflikte für seine Gesundheit nicht zuträglich sind und schnell wuchernden Krebs oder Infarkte begünstigen. Gerne würde er raus aus seiner Haut. In sich verkapselt regiert ihn eine abgründige Wut. Amoröse Schnitzeljagd. Da kommen wir jetzt zu dem Thema Social Beat, ja. Auf einem Social Beat Festival im Friedrich-Westenmeyer-Haus quatschte Rachel Karutke an, als er clandestine Editionen mit Titeln wie Mob, Die Wanze und Metastabil durchblätterte. Die Stimmung war hitzig, denn die gepiersten, tätowierten Ekelbatzen mit Glatzen oder strähnigen Haaren schienen auf Krawall gebürstet, nicht nur in krassen Texten. In deklamierten Versen vernahm man neben Kraftausdrücken hauptsächlich die Verben saufen und ficken. Gary verteilte Tage zuvor dilettantisch gestaltete Leporellos für besagtes Tatwort-Event. Gebeutelt durch drogenbedingte Bewusstseinsstörungen platzte er in eine Strategiezielekonferenz und verpflichtete jeden zur Teilnahme im Happening der außerliterarischen Opposition. Wissen um Nebenwirkungen putschender Substanzen sicherten alle ihr Erscheinen zu. Doch keiner fand den Weg in kulturelle Tiefen, nicht einmal ihr Fürsprecher lungerte rum. Hoffentlich krepiert der Arsch gerade an einer Überdosis im versifften Pissoir, betete Karutke, während ein abgehalfterter Gitarrist den Refrain Deutschland, mir kommt's intonierte. Ein Vertreter des Kriegs- und Marineministeriums von Alexander Kerensky beehrt uns. Hä? Wie läuft die Offensive? Erkundigte sich eine Brünette und tippte auf Karutkes Grombie-Code von Cordings. Vor Ort ein deplatziertes Kleidungsstück, denn die Protagonisten der Gegenbewegung trugen Parkas mit Rockband-Applikationen, Doc Martens, Palästinensertücher und zerfetzte Jeans. Rachel erwartete lediglich eine pointierte Erwiderung. Sinnloses Gequatsche, unverbindliche Flirts und One-Night-Stands waren damals noch ihr Ding. Karutke passte nicht ins Beuteschema. Sie wollte den Außenseiter provozieren, der sich in der Unterhaltung allerdings schräger zeigte als die Halbstarken, mit denen sie sonst verkehrte, weshalb sie in der Handtasche nach zerknülltem Kaugummipapier wühlte und Karutke ihre Nummer notierte. Neugierig verabredeten sich die beiden, was zu regelmäßigen Treffen führte. Karut gemauserte sich zum Kavalier und sprang im Autokino bei einer unerfindlichen Arthouse-Komödie über seinen Schatten. Obwohl er Essensreste und getrocknete, zuckrig glänzende Getränkespritzer verabscheute, gestattete er Rachel den Verzehr von Popcorn und Energydrinks. Im Gegenzug begleitete sie ihn an einen Weiher, wo er den geangelten Schuppenkarpfen nicht mit einem Knüppel für den finalen Messerstich betäubte, sondern ihm komplett den Schädel einschlug, um ihn später zünftig mit Sauerkraut anzurichten. Trotz Spirituoseneinsatz lag ihr der modrige Fisch im Magen. Besorgt hielt Karut Gerachels Kopf, während er Speichel und Gallefäden vom Kinn wischte und ihr eine Bettflasche auf den krampfenden Unterleib drückte. Rachel verwehrte sich Zweifel an ihrer emotionalen Lage, denn dieser ambivalente Kauz offenbarte Interesse an ihrer Person und nicht nur an den drei Körperöffnungen. Einen Wesenszug, den sie bisher nicht kannte. Sie fühlte sich vor allem zu laschen Künstlernaturen hingezogen, die mit sich und ihrer Erfolglosigkeit haderten. Pathologisch beurteilt Rachel ihre Vergangenheit, weshalb sie diese Karutke gegenüber nicht ausleuchtet. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Du hast ja gesagt, wenn der Schuppenkarpfen kommt, dann kann ich auch wieder auf die Bühne. Vielen Dank, Boris, dass du uns da jetzt einen Einblick gegeben hast in den neuen Roman. Also ich bin spannend, wie das weitergeht, ausgeht. Vielen Dank auch Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich möchte jetzt ja noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Wir hatten hier noch nicht viele Manuskriptlesungen, aber an eine erinnere ich mich, da war Hertha Müller da und die hat aus Atemschaukel gelesen und alle waren begeistert und ein paar Jahre später hatte sie den Nobelpreis. Vielleicht ein
Das ist ja wie eine Drohung, ja.
Naja, ich wollte nur den Druck etwas erhöhen. Ja, unsere Lesungen, wie Sie wissen, sind alle kostenlos über das ganze Wochenende. Wir freuen uns also auch über Spenden. Die Spendenboxen stehen im Foyer überall herum. Da können Sie gerne was reintun. Am meisten freuen wir uns über Lautloses, also sprich Papiergeld. Wir freuen uns aber auch über jeden Euro natürlich. Ich würde mich außerdem freuen, wenn Sie uns erhalten blieben heute, denn das Programm ist wunderbar. Um 14 Uhr liest hier Paul Renner in diesem Saal. Um 15 Uhr liest Doris Dörrie. Muss ich nicht viel zu sagen, glaube ich, die ist so bekannt. Dann um 16 Uhr Thomas Gonzales, ein Autor, der extra aus Kolumbien hierher gekommen ist und auch einer der wichtigsten kolumbianischen Autoren ist. Um 17 Uhr Andreas Niedermann und um 18.15 Uhr gibt es da nochmal einen Jubiläumsclub mit Buchverlosung. Kim Hye-jin, die unsere südkoreanische Autorin im Gespräch mit Renate Giacomuzzi. Dir, Boris, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Es war total spannend, auch dass wir zusammen mal wieder auf einer Bühne sitzen. Das haben wir früher viel öfter getan. Müssen wir öfter machen.
Also. Ja, finde ich auch.
Gerne. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Sie können Bücher in der Buchhandlung kaufen. Boris signiert auch gerne.
Genau, die Sachen gibt es zu kaufen, das Neue natürlich noch nicht. Ich hoffe, Sie hatten trotzdem Spaß ein bisschen.
Danke
für Ihr Kommen einfach.
Danke.
Ich hab zu danken.
Bis später.
Bis später.